Werbung.
Was sind eigentlich Importarzneimittel? Importarzneimittel sind Originale des Herstellers und kommen aus der EU. Sie unterliegen dem Arzneimittelrecht einschließlich regelmäßiger Überwachung. Importierte Präparate sind oft günstiger und wirken Lieferschwierigkeiten entgegen. Obwohl sie optisch anders aussehen können, steckt ein originales Arzneimittel dahinter. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Die Diagnose der COPD, die hängt typischerweise von der Spirometrie ab. Und das kann in die Irre führen. Es gibt ein neues, erweitertes Diagnoseschema, das identifiziert die bislang übersehenen RisikopatientInnen. Und das wiederum könnte die Früherkennung und die Behandlung der COPD deutlich verbessern.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 3. Juni 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Wie sieht so eine multidimensionale COPD-Diagnostik aus? Darum soll es heute gehen. Anlass ist eine nordamerikanische Studie von einer Arbeitsgruppe an der University of Alabama at Birmingham, die gerade im vergangenen Monat in JAMA erschienen ist. Und über die haben wir mit André Deroux gesprochen. Er ist Internist mit dem Schwerpunkt Pneumologie, Mitinhaber einer Gemeinschaftspraxis in Berlin und einer der AutorInnen der aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie zur COPD. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. COPD, das ist auch eine Volkskrankheit, auch wenn das eine ist, über die weniger Menschen sprechen als über die anderen. 2019 lag die COPD-Inzidenz bei Menschen ab 45 Jahren immerhin bei 8,5%. Und laut der nationalen Versorgungsleitlinie muss für die Diagnose eine irreversible Atemwegsobstruktion vorliegen. Das macht die Spirometrie notwendig. Und dann spricht man von der COPD, wenn der Quotient aus der expiratorischen 1-Sekunden-Kapazität, also der FEV1, und der forcierten Vitalkapazität, der FVC, ihr erinnert euch ans Studium, niedriger als die untere Normgrenze für die jeweilige Altersgruppe ist. Jetzt gibt's nur ein Problem. Die Spirometrie, die ist nicht sensitiv für die strukturellen Veränderungen, die mit der COPD einhergehen. Und die treten häufig schon auf, bevor die Lungenfunktion unter diese in der Spirometrie gemessenen Schwellenwerte sinkt. Das heißt nichts anderes, als dass da eine ganze Menge an Hochrisikopersonen sind, die man erst viel zu spät mit der Spirometrie herausfiltern kann. Man weiß zum Beispiel, dass sichtbare Veränderungen der Atemwege in Computertomographie-Scans bei Menschen, die keine chronische Lungenerkrankung haben, ein Prädiktor sind für eine beschleunigte Verschlechterung der Lungenfunktion. Dann auch mit einem erhöhten Risiko für eine Krankenhauseinweisung und für eine erhöhte frühere Mortalität. Das wäre jetzt ja schon interessant zu wissen. Die fallen also als COPD-PatientInnen, potenzielle COPD-PatientInnen, gar nicht weiter auf, es sei denn, man macht diese Bildgebung. Und es ist auch so, dass die Hälfte der RaucherInnen oder ehemaligen RaucherInnen, die keine Behinderung des Luftstroms haben, erhebliche Atemwegssymptome mit sich bringen. Und auch das wäre ja schön, wenn man die entsprechend herausfiltern könnte. In JAMA ist jetzt in der Studie untersucht worden, ob ein erweiterter multidimensionaler Diagnoseansatz für die COPD diese zusätzlichen PatientInnengruppen mit dem erhöhten Risiko hinreichend identifizieren kann. Das Ganze ist eine Kohortenstudie, basiert auf zwei großen multizentrischen Längsschnittkohorten. Die erste in den USA mit knapp 10.000 Teilnehmenden zwischen 45 und 80 Jahren, die aktuell oder früher rauchten. Die sind zwischen 2007 und 2011 rekrutiert worden und dann bis 2022 nachverfolgt worden. Die zweite Kohorte kommt aus Kanada und daran haben rund 1500 Teilnehmende mitgemacht. Die waren mindestens 40 Jahre alt und haben nie geraucht. Zwischen 2009 und 2015 rekrutiert und dann nachverfolgt bis 2023. Also das eine ist, die sind jeweils über einen längeren Zeitraum in die Studie aufgenommen worden und dann sehr lange nachverfolgt worden. Und an diesen beiden Kohorten hat man jetzt dieses multidimensionale Diagnosemodell für die COPD geprüft. Das setzt sich folgendermaßen zusammen. Ein großes Diagnosekriterium ist der Nachweis der Atemwegsobstruktion über den Quotienten FEV1 durch FVC, also das, was in der Spirometrie klassischerweise zur Diagnostik eingesetzt wird. Und dann kamen 5 kleine Diagnosekriterien dazu. Die Dyspnoe, die chronische Bronchitis, die eingeschränkte Lebensqualität, das ist anhand von 2 Fragebögen zu COPD bzw. der Atmung festgestellt worden, das Emphysem oder die Wandverdickung der Bronchien in der Bildgebung und dann war die COPD-Diagnose gestellt, wenn entweder die Obstruktion in der Spirometrie festgestellt worden ist plus eines dieser kleinen Diagnosekriterien. Oder aber, und das ist das Besondere, wenn keine Obstruktion in der Spirometrie zu finden war, aber mindestens 3 der 5 kleinen Diagnosekriterien gegeben waren. Im Ergebnis konnte mit dem Schema in der ersten Kohorte, also den aktuellen oder ehemaligen RaucherInnen, rund 15% der Personen ohne die klassische Spirometrieobstruktion als COPD-PatientInnen neu klassifiziert werden. Und die Gruppe hat dann im Follow-up tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko für die Gesamtmortalität gezeigt, für die respiratorische Mortalität, für häufigere Exacerbationen und einen schnelleren Rückgang der Lungenfunktion im Vergleich zu den nicht als COPD-PatientInnen klassifizierten Personen. Und dann muss man sagen, ist noch was Interessantes aufgefallen. Es gab 7% der ProbandInnen, die hatten eine Obstruktion nach der Spirometrie, aber die haben nicht die 5 kleinen Kriterien erfüllt. Das heißt, die sind als COPD-PatientInnen grundsätzlich eingestuft worden aufgrund der Spirometriedaten, haben dann aber in der Nachverfolgung hinsichtlich Überleben, Lungenfunktion und Risiko für schlechte Verläufe ähnliche Ergebnisse gezeigt wie Menschen ohne die Obstruktion in der Spirometrie. Das Fazit der StudienautorInnen ist deswegen auch eindeutig. Das neue Schema erkennt aus ihrer Sicht PatientInnen mit hohem Risiko für frühzeitigen Tod, Exacerbationen und schnellen Lungenfunktionsverlust, die mit den bisherigen Kriterien übersehen werden würden. Und umgekehrt werden PatientInnen mit isolierter Obstruktion ohne Symptome und ohne CT-Befunde nicht mehr unnötigerweise als COPD-PatientInnen geführt. Wir wollten von André de Roux jetzt wissen, wie er die Studie einschätzt. Er sagt grundsätzlich, die ist gut gemacht und auch repräsentativ. Und die aktuellen Klassifikationssysteme der COPD beinhalten ja auch schon das Abfragen von Symptomen. Was für ihn auch neu ist, ist aber, dass eine COPD auch in der Abwesenheit der lungenfunktionellen Obstruktion gesichert werden kann. Jetzt sagt er, die Grundlage dafür sind eben Befunde aus der Bildgebung und die Symptome. Das sind in der Studie 15%. Das ist für ihn innovativ und auch klinisch relevant. Allerdings gibt es da einen Knackpunkt. Denn die Bildgebung, für die braucht man außerhalb der Studien ja eine Indikation, die die Kosten und auch jetzt grundsätzlich bei radiologischer Bildgebung die Röntgenbelastung rechtfertigen. Und das ist eben nur bei entsprechender Symptomatik gegeben und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, denn das kann man ja dann nur machen, wenn man eben doch klinische Symptome hat und nicht einfach so. Wenn das Ganze aus anderen Gründen durchgeführt wird und dann ist das im CT quasi die Bildgebung der Zufallsbefund, dann kann das natürlich auch heute schon entsprechend in die Diagnostik einfließen. Insofern bleibt abzuwarten, was man aus diesen spannenden großen Studien macht für die Praxis in der COPD-Diagnostik. Spannend ist auch, wie das vielleicht über dann die kommenden Jahre verändern wird, wie wir über die Diagnostik da praktisch denken. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da. Vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.